ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Welcher Himmelskörper bildet den Mittelpunkt des Universums? Diese Frage stellt sich nicht erst Nikolaus Kopernikus im 16. Jahrhundert. Viel eher, nämlich ganze 1800 Jahre früher, verlegt der griechische Astronom und Mathematiker Aristarch von Samos mit seinen Berechnungen die Sonne in das Zentrum und verortet damit den Sitz der Menschheit im Kosmos völlig neu. Das bedeutet nichts Geringeres, als bereits in der Antike kommt das heliozentrische Weltbild auf. Und zwar in Alexandria, dort, wo sich die intellektuelle Elite der damaligen Zeit trifft. Und die legendäre Bibliothek von Alexandria? Ein Think Tank, wenn man so will, in dem neu gedacht und geforscht wird. Auch wenn damals noch nicht klar war, dass sich um besagte Sonne nicht etwa das komplette Universum dreht, sondern lediglich ein einzelnes Planetensystem, so war es dennoch eine revolutionäre Idee, nicht die Erde als Zentrum zu sehen, sondern umzudenken.
Aristarch berechnet den Abstand zwischen der Erde und der Sonne, also das ist eine Sache, die er vornimmt. Und dann stellt er also eben auch Überlegungen dazu an, zur Größe der Sonne überhaupt. Und das scheint letztendlich dazu geführt zu haben, dass er die Sonne ins Zentrum rückt. Weil er also feststellt, dass die Sonne offensichtlich sehr viel größer ist, als eigentlich angenommen. Und wir also wohl auch davon ausgehen müssen, dass die Sonne letztendlich größer als die Erde ist.
Inzwischen wissen wir sehr viel größer. Die Erde passt vom Volumen über 1 Million Mal in die Sonne hinein. Der Historiker Alexander Frey von der Ludwig-Maximilians-Universität in München beschäftigt sich intensiv mit jenem Alexandria, das sich im 4. Jahrhundert vor Christus zum entscheidenden Drehkreuz im östlichen Mittelmeerraum herausbildet. Die Stadt steigt zu einer der wichtigsten Metropolen des hellenistischen Herrschaftsgebiets auf. Wirtschaftlich, politisch, kulturell und geografisch. Alexander der Große weiß um die strategischen Vorteile des dortigen Hafens.
Alexander wählt einen guten Standort aus, um dann von dort das Mittelmeer auch befahren zu können mit Schiffen. Und zum anderen verlegt dann Ptolemaios der Erste die Hauptstadt oder seine Residenz, seinen Sitz von Memphis nach Alexandria.
Die Lage hat enorme Vorteile. Wenn mit einem wichtigen Handelspartner Krieg herrscht und dieser die Lieferung bestimmter Waren blockiert, können sowohl Herrscher als auch Händler auf viele andere Versorgungsquellen im ganzen Mittelmeerraum zurückgreifen. Ein Netzwerk, das unabhängig macht. Nicht nur wirtschaftlich, denn auch Wissen ist Macht. Um 296 vor Christus entsteht innerhalb des Palastbezirks von Alexandria ein internationales Forschungszentrum, ein Magnet mit immenser Strahlkraft, der die besten Experten seiner Zeit in die Stadt zieht. Das antike Museum mit der berühmten Bibliothek. Hinzu kommt, wer mit dem Schiff, etwa von Rhodos oder Kos anreist, den erwartet eine äußerst lebendige und vielsprachige Metropole.
Alexander der Große gründet Alexandria tatsächlich direkt bei einer bereits existierenden Siedlung namens Rakotis. Und das ist sozusagen der ägyptische Vorläufer von Alexandria, der auch weiterhin dann als Stadtteil integriert ist in diese Stadt. Und wir müssen uns also vorstellen, es gibt verschiedene Stadtteile mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Wir haben einen Stadtteil Rakotis eben, wo die Ägypter wohnen. Wir haben einen Stadtteil Neapolis, wo die Griechen wohnen. Wir haben zum Beispiel auch ein jüdisches Viertel.
Um zu begreifen, dass Alexandria bereits im Hellenismus eine globale Weltstadt war, finde ich den besten Vergleich, Alexandria als New York der Antike zu bezeichnen.
So die Archäologin Julia Butka, die sich unter anderem mit der Siedlungsgeschichte im antiken Ägypten beschäftigt. Und so kann man sich das New York der Antike vorstellen. Auf den Straßen hört man verschiedene Sprachen. Das Altgriechische haben die hellenistischen Herrscher als Amts- und Hochsprache etabliert. Daneben verwenden die Menschen auch noch die altägyptische Sprache, das Demotische. Reisende und Händler, die aus verschiedensten Regionen und von den Inseln des hellenistischen Herrschaftsgebiets in die Stadt kommen, erkennt man an ihren unterschiedlichen regionalen Färbungen des Altgriechischen und an bestimmten Dialekten. Auch die schon damals weit über Alexandria hinaus berühmte Bibliothek dieser antiken Metropole bewahrt Literatur verschiedener Sprachen und Kulturkreise auf und ist ein Spiegel dieser multikulturellen Gesellschaft. Nicht zuletzt ist auch das Stadtbild Alexandrias von sehr unterschiedlichen Einflüssen geprägt. Und zwischen alledem einen riesigen Palastbezirk, der von seiner Fläche her etwa ein Drittel der gesamten Stadt einnahm. Innerhalb des Palastbezirks liegt das antike Forschungszentrum, das Museum mit der Bibliothek von Alexandria. Bis heute gilt sie als legendär, ist Sinnbild für Bibliotheken schlechthin. Kurzum, ist unübertroffen die Bibliothek, die größte Büchersammlung der Antike. Der Ort, an dem sich die Intellektuellen der Zeit trafen, um sich auszutauschen und zu forschen. Doch auch wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heute einiges über die Bibliothek von Alexandria wissen, faktisch liegt noch vieles im Dunkeln. Denn es gibt, und das mag vielleicht überraschen, kaum gesicherte historische Quellen über diesen Ort. Und auch die Bibliothek selbst ist nicht erhalten. Archäologen wissen weder, wo genau in diesem Palastviertel das Museum lag, noch wie die Bibliothek angelegt war.
Unsere einzige Quelle, die uns dazu was sagt, ist der Geograph Strabon, der uns also sagt, wir müssen uns wohl vorstellen, dass das Museum ein Teil des Palastes ist.
Strabon ist ein antiker Geograph und Geschichtsschreiber, der vor allem in Rom und Alexandria lebt. Allerdings kommt er erst ungefähr 60 Jahre vor Christi Geburt zur Welt. Und da ist das Alexandrinische Museum mit seiner berühmten Bibliothek auch schon über 200 Jahre alt. Es ist die Blütezeit der Bibliothek, die insgesamt weit über 600 Jahre lang bestehen wird. Strabon hat jedenfalls eine Art Stadtrundgang niedergeschrieben, in dem er erklärt, dass das Museum aus mehreren Bereichen besteht: einer Säulenhalle, einem halbkreisförmigen Vortragsraum und einem Speisesaal.
Wie groß wir uns das Ganze dann vorzustellen haben, ist schwer zu sagen tatsächlich. Aber wir müssen uns wohl vorstellen, dass wir also einen Wandelgang haben, wo dann die Gelehrten sich miteinander unterhalten konnten. Wir haben eine Exedra, das ist also so eine Nische im Halbkreis, in der man dann Vorträge hören konnte, Vorlesungen hören könnte, also so wie ein kleines Theater, wenn Sie so möchten. Und wir haben dann eben einen Speisesaal, in dem man dann eben auch zum Mahl zusammenkommen konnte.
Und Schreiber sind omnipräsent. Denn landen Schiffe mit Schriftstücken im Hafen von Alexandria, kommen sie erstmal in die Hände von Schreibern, die Kopien davon anfertigen. Das überliefert einer der angesehensten Universalgelehrten der Antike, Galen von Pergamon aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Zu seiner Zeit existierte die Bibliothek auch noch. Er beschreibt: Oftmals werden die Originale in der Bibliothek behalten und nur die Abschriften zurückgegeben.
Das Geheimnis von Alexandria.
Choice of Alexandria.
Alexandria Deluxe.
Library of Alexandria.
Die wenigen überlieferten Informationen, aber auch die Strahlkraft der antiken Bibliothek haben die Fantasie von Spieleentwicklern und Animationsfilmerinnen ungeheuer befeuert. Im Internet und bei Streamingdiensten finden sich unzählige Computerspiele und virtuelle Rundgänge. Zum Teil mit erstaunlich präzisen Detaildarstellungen, so wie man sich die Bibliothek von Alexandria zumindest heute vorstellt, so wie sie vielleicht ausgesehen haben könnte.
Das ist sehr interessant, was man hier gemacht hat, denn letztendlich hat man hier eine andere Bibliothek als Vorlage genommen. Das ist nämlich letztendlich die Außenfassade der Bibliothek von Ephesos, der Celsus-Bibliothek. Das ist eine Bibliothek römischer Zeit. Hier wissen wir durch die Bauinschrift, dass es sich hier um eine Bibliothek handelt. Und was letztendlich in dieser Rekonstruktion passiert ist, ist, dass man sich also an einem anderen Vorbild orientiert hat und dann überlegt hat, vielleicht könnte die Bibliothek in Alexandria auch so ausgesehen haben.
Allerdings, die Bibliothek von Ephesos wurde mehr als 400 Jahre nach jener von Alexandria errichtet. Julia Butka.
Das kann man nicht oft genug betonen. Wenn man die Bibliothek von Alexandria rekonstruiert, dann ist alles Fantasie, weil wir haben nichts archäologisch erhalten und wir haben auch keine detaillierten Beschreibungen des Gebäudes.
Doch manche Vermutung ist vielleicht gar nicht so weit hergeholt. Etwa, dass es einen Lesesaal gegeben haben muss, in dem Menschen sitzen, die in Schriftstücke vertieft sind oder selbst Texte verfassen, umgeben von wandhohen Holzregalen mit Schriftrollen. Denn die wertvollen Schriftstücke mit nach Hause nehmen, eine Bibliothek zum Ausleihen, das war die Bibliothek von Alexandria sicher nicht. Zu wertvoll ist das niedergeschriebene Wissen in der Zeit. Der Historiker Alexander Frey.
Ich halte es schon für wahrscheinlich, dass wir eben Holzschränke haben, in denen wir uns dann auch diese Schriftrollen vorzustellen haben, um die also in irgendeiner Weise zu lagern. Das halte ich für sehr plausibel und auch, dass wir, wie wir hier im Zentrum des Bildes sehen, Abschreiber haben. Denn das größte Problem der Bibliothek von Alexandria ist letztendlich das Klima.
In der Stadt herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit. Vom Meer her tragen die Winde salzdurchtränkte Luft bis in den Palastbezirk. Im Winter kann es auch mal regnen. Für die Schriftrollen aus Papyrus denkbar schlechte Bedingungen.
Das bedeutet, wenn wir uns vorstellen, die Überlegungen, wie groß diese Bibliothek gewesen sein könnte, gehen ja von minimal 10.000 Schriftrollen, maximal 40.000 Schriftrollen. Das sind realistische Schätzungen. Die werden permanent angegriffen durch die Luft, durch das Klima und müssen dadurch regelmäßig abgeschrieben werden, um nicht verloren zu gehen.
Eine Mammutaufgabe für die Schreiber vor Ort. Doch woher weiß man überhaupt, wie viele Schriftrollen es gewesen sein könnten? Der US-amerikanische Althistoriker und Papyrologe Roger S. Becknell titelt einen 2002 entstandenen Text »Library of Dreams«. Er setzt sich intensiv mit dieser Frage auseinander. An dieser Stelle kommen moderne Datenbanken ins Spiel. Becknell rechnet mit 625 antiken Autoren. Wenn das Werk jedes dieser 625 Autoren im Schnitt 50 Schriftrollen umfasste, dann hätte der Bestand der Alexandrinischen Bibliothek gut 31.000 Rollen umfassen können. Sicher wissen Historiker, dass sich in Alexandria die Sprach- und Literaturwissenschaftler der damaligen Zeit treffen.
Die Königsdisziplin ist tatsächlich die Philologie. Schwer vorstellbar für uns heutzutage, aber an der Spitze stehen die Philologen und das sehen wir auch in Alexandria. Also in Alexandria entsteht die Textkritik. Man erstellt Grammatiken der griechischen Sprache, man setzt sich mit der Sprache Homers auseinander, mit der Sprache der anderen klassischen Autoren, die man schon hat und versucht letztendlich auch zu einem Urtext zurückzukommen. Was hat Homer mal wirklich geschrieben, sozusagen?
Die antiken Literaturwissenschaftler sortieren das Gesamtwerk Homers. Denn seine Epen, vermutlich im 7., 8. Jahrhundert vor Christus verfasst, gingen durch verschiedene Hände, wurden vielmals abgeschrieben und dabei auch verändert oder gar verfälscht. Zur Erinnerung, die Bibliothek von Alexandria ist Anfang des 3. Jahrhunderts vor Christus entstanden. Da ist Homer schon ein Klassiker.
Wir müssen uns also eben vorstellen, dass die Bucheinteilung der Epen, die wir heute noch haben, auf die alexandrinischen Philologen zurückgeht und die Auseinandersetzung, wie Homer geschrieben haben könnte, dort beginnt.
Auch Ärzte betreiben in Alexandria Grundlagenforschung. Auch sie sind Teil des Bibliothekbetriebes. Antike Mediziner forschen beispielsweise bereits zu der Frage, was sagt der Puls eines Menschen über seinen Gesundheitszustand aus? Oder
Herophilos von Chalkedon und Erasistratos von Chios finden ja zum Beispiel heraus, dass die Nerven vom Gehirn ausgehen. Und damit kann man auch Erklärungen finden, zum Beispiel für Lähmungen. Und das ist zum Beispiel eine enorm wichtige Erkenntnis. Und eine andere wichtige Erkenntnis ist ja zum Beispiel, dass das Herz als Pumpe funktioniert, als Blutpumpe. Und dieses Verständnis kann helfen, zum Beispiel Blutungen zu stoppen.
Es muss in Alexandria einen Austausch zwischen verschiedenen Wissenschaftsgebieten gegeben haben. Vernetzte und interdisziplinäre Forschung. Davon gehen Historikerinnen und Historiker heute aus.
Wenn wir das Herz nehmen, das Herz als Pumpe, zur gleichen Zeit haben wir ja Mechaniker, die Luftdruck und Wasserdruck erforschen. Und mein Eindruck ist schon, dass hier Wissen aus verschiedenen Bereichen zusammenkommt und sich so also quasi gegenseitig befruchtet.
Voraussetzung hierfür ist die Kulturpolitik der Könige. Allen voran Ptolemaios I. und sein Nachfolger Ptolemaios II. Die besten Experten von anderen Metropolen abzuwerben und aus allen Herrschaftsgebieten in die Stadt zu holen, war ein wichtiges Anliegen der Könige. So die Archäologin Julia Butka.
Das, was eben in den literarischen Quellen immer wieder auftaucht, ist halt, dass tatsächlich das Königshaus Leute geholt hat, denen tatsächlich sicherlich finanzielle Anreize geboten hat, damit die nach Alexandria kommen und damit die dort forschen. Und das hat halt dann zum Ergebnis geführt, dass alle möglichen Wissenschaftsbereiche der damaligen Zeit, vor allem Mathematik, Astronomie, aber eben die Philosophie, die Philologie, dass die dann halt plötzlich vertreten waren in Alexandria.
Und ihr Treffpunkt ist die Bibliothek. Der Ort, an dem sie ihr Wissen niederlegen, austauschen und diskutieren können. Universal gebildete Wissenschaftler erforschen damals nicht nur den Menschen, sondern auch die Welt.
Da wären wir dann zum Beispiel bei Eratosthenes von Kyrene, dem es ja eben gelingt, den Erdumfang beinahe richtig zu berechnen. Und auch diese Leistung können wir ja gar nicht hoch genug ansetzen, wenn wir uns mal vor Augen führen, dass nur Teile Afrikas, Europas und Asiens überhaupt bekannt waren. Kontinente wie Australien, Süd- und Nordamerika, die kennen diese Leute ja gar nicht. Und trotzdem gelingt es hier, den Erdumfang beinahe richtig zu berechnen.
Pharao Ptolemaios III. Wirbt den gerade mal 30-jährigen Eratosthenes von Kyrene aus Athen ab und holt ihn im 3. Jahrhundert vor Christus nach Alexandria, also relativ kurz nach Bibliotheksgründung. Eratosthenes wird nicht nur Leiter der Bibliothek, er forscht dort auch als Experte verschiedenster Wissenschaften, als Mathematiker, Geograf, Astronom, Historiker. Außerdem schreibt er musikwissenschaftliche Abhandlungen, Gedichte und philosophische Texte über Reichtum, Armut, Tugenden und Schmerzlosigkeit. Von seinem philosophischen Werk sind nur Titel und einzelne Zeilen überliefert. Auch der größte Teil seiner anderen wissenschaftlichen Schriften hat sich nicht oder nur fragmentarisch erhalten. Wie so viele Texte und Studien seiner Zeitgenossen. Doch die Relevanz dieses Wissens in seiner Zeit ist für Historikerinnen und Historiker unumstritten.
Diese Studien, die diese Leute machen, haben natürlich dann auch Auswirkungen darauf, wie man ein Jahr organisieren kann letztendlich, also auch staatlicher Natur. Also wenn man jetzt nochmal auf die Ptolemäer selber zurückkommt, was haben die eigentlich für Nutzen davon, das zu fördern? Ich glaube, dass das nicht zu unterschätzen ist, was da quasi der Mehrwert dieser Studien ist. Im mathematischen Bereich, im astronomischen Bereich für die Schifffahrt, was wiederum auf den Handel Auswirkungen hat.
Zudem, Ptolemaios I. ist selbst Historiker und interessiert sich für Bildung und Wissenschaft. Darüber hinaus repräsentiert ein antikes Forschungszentrum wie das Museion mit seiner Bibliothek, nicht ohne Grund im Palastbezirk angesiedelt, auch Macht.
Die Ptolemäer demonstrieren nämlich hier letztendlich, dass sie auch im Bereich des Wissens führend sind. Wir müssen uns nämlich vorstellen, dass wir auch an den anderen hellenistischen Herrscherhöfen im kleineren Rahmen Förderungen von einzelnen Gelehrten haben. Also die Ptolemäer sind da nicht alleine. Die Ptolemäer sind eben besonders, weil sie eben so ein großes Zentrum hier im Grunde aufbauen.
Rätselhaft bleibt dann, dass gerade von der alexandrinischen Bibliothek keine materiellen Relikte erhalten sind und auch die Geschichte ihres Untergangs viele Fragen aufwirft. Historiker haben mehrere Thesen dazu entwickelt. Alexander Frey hält eine Kombination aus verschiedenen Gründen für am wahrscheinlichsten. Eine Verwüstung des Palastviertels im 3. Jahrhundert nach Christus durch kriegerische Auseinandersetzungen. Vor allem aber auch eine zunehmend veränderte Haltung dem gesammelten antiken Wissen gegenüber. Heutige Forscher nehmen an, dass irgendwann der Bibliotheksbestand vernachlässigt wird und die Schriftrollen nicht mehr erneuert werden. Dahinter steckt eine Zeitenwende und eine beginnende neue Kultur.
Die Frage stellt sich ja gerade für die frühen Christen, warum sollte man sich eigentlich noch mit solcher Literatur auseinandersetzen? Warum sollte man eigentlich Platon lesen oder Aristoteles? Das sind ja Heiden und das sind keine Christen, sondern die Bibel ist ja das maßgebliche Buch. Und wir erklären uns auch die Welt natürlich auch aus der Bibel, aus den Kirchenvätern, aber nicht aus Platon und Aristoteles.
Die Bibliothek von Alexandria, die zu einem wichtigen Teil aus frühantiken Autoren und Philosophen besteht, bekommt in der Spätantike ein so großes Legitimationsproblem, dass sie sehr wahrscheinlich vor allem daran zugrunde geht.
Ich glaube, eine wichtige Erkenntnis ist letztendlich, dass es eines politischen Willens bedarf, um Wissen zu erhalten und auch zu schaffen und dann einfach auch ein Desinteresse dazu führt, dass wir heute eigentlich von dieser Bibliothek nur noch Fantasien haben letztendlich. Wie viel Wissen letztendlich verloren gegangen ist aus Ignoranz.
Langzeitarchivierung ist ja heute auch ein Thema im digitalen Zeitalter. So großartig diese Bibliothek war, wir haben ja wirklich so wenig konkrete Quellen dazu, die wir wirklich nutzen können, um das Ganze zu rekonstruieren. Und von daher müssen wir mit unseren Hinterlassenschaften, mit unseren Wissensbeständen tatsächlich um einiges sorgfältiger umgehen.
Und dennoch wirkt die Bibliothek von Alexandria, in der einst der Traum vom universellen Wissen gelebt wurde, bis heute nach. Zum Beispiel ist die Systematik, nach der heute noch Bücher in Bibliotheken erfasst, katalogisiert und verwaltet werden, in Alexandria aufgekommen. Und mehr noch, es wurde erprobt, wie man das Wissen der Welt fördert, mit vernetztem Denken und interdisziplinärer Forschung.
Der Traum vom universellen Wissen. Die Bibliothek von Alexandria. Treffpunkt von Wissenschaftlern und Philosophen. Intellektueller Think Tank ihrer Zeit. Astrid Meierle hat für diese Folge Radio Wissen recherchiert. Und auch diese Bibliothek erzählt eine faszinierende Geschichte. Die legendäre Bibliothek von Bagdad. Das Haus der Weisheit. Eine Zeitreise in die arabische Welt, ins 8. Jahrhundert, wo in Bagdad Philosophie, Wissenschaften und Medizin florieren und sich islamische, christliche und jüdische Gelehrte treffen. Im Zentrum die Bibliothek. Hört doch gern rein in diese Folge Radio Wissen in ARD Sounds. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Was steckt dahinter? Diese Frage, die wir uns immer stellen, die steckt auch in unserer heutigen Empfehlung für euch. Ruhm und Risse, Gloria von Thurn und Taxis. In diesem dreiteiligen Podcast geht's um die Punkprinzessin der 80er, die sich inzwischen zur rechten Netzwerkerin entwickelt hat, mit einflussreichen Kontakten. Wen kennt sie? Welche Verbindungen gibt es in den Vatikan oder das Weiße Haus? Und welche Rolle spielt Gloria zum Beispiel bei einer der jüngsten Krisen der Bundesregierung? Die Antworten gibt's in Ruhm und Risse, Gloria von Thurn und Taxis. Ab sofort in ARD Sounds.